Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Kaum ein Wort kann die Gemüter so erhitzen wie Behinderung oder behindert. Behindert ist, wer behindert wird. So heißt ein Slogan der Caritas Österreich. Durchaus wahr. Vielleicht aber noch wahrer ist es, diesen Slogan ein bisschen umzuwandeln. Behindert ist, wer sich behindert fühlt. Das kann beides sein, das Gefühl, sich selbst behindert zu fühlen oder durch die Gesellschaft behindert zu werden.
Sie spielte leidenschaftlich gerne Fußball, die achtjährige Emma. Doch innerhalb von einer einzigen Sekunde veränderte ein Unfall ihr ganzes Leben. Die Diagnose: Emma ist querschnittgelähmt. Was das für die ganze Familie bedeutet, vor allem für Emma selbst, das erfahren wir heute im Domradio-Thema Ausgebremst, nicht ausgegrenzt, Diagnose querschnittgelähmt. Wie Emma und ihre Familie wieder ins Leben zurückgefunden haben und wie es zur Gründung der Elfmeter-Stiftung kam, die sich für die Menschen mit vergleichbaren Verletzungen einsetzt, alles das im Domradio-Thema. Wir setzen uns mal selbst in den Rollstuhl im Schulprojekt der Deutschen Stiftung Querschnittlähmung. Die ist nämlich der Meinung, dass es Spaß auch ohne Risiko gibt und stellt ihr Projekt unter dem Motto No Fun, No Risk mit Fragezeichen in Schulklassen vor. Wir gehen in eine integrative Schule und fragen dort mal nach, wie behinderte und nicht behinderte Kinder miteinander klarkommen. Und der Arzt, der Emma direkt nach dem Unfall behandelte und übrigens selbst im Rollstuhl sitzt, erzählt, wie er das Schicksal von Emma erlebt und was er selbst aus seinem Leben im Rollstuhl gemacht hat. Meine Studiogäste heute sind zum einen die Mutter von Emma, Sandra Merzokat. Frau Merzokat, ich freue mich, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag.
Und Michael Weichler, der Stiftungsratsvorsitzende der Elfmeter-Stiftung. Zusammen mit Emmas Mama hat er die Stiftung vor 2 Jahren gegründet. Herr Weichler, ich freue mich ebenfalls, dass Sie mit dabei sind. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ich bin Monika Weiß und freue mich, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag und hallo Emma. Es war eine bittere Zeit zwischen Hoffen und Bangen nach dem Unfall im Herbst 2008. Genau ein halbes Jahr lang später, im April, wurde Emma damals dann aus dem Klinikum Bergmannheil in Bochum nach Hause entlassen. Sie, ihre Eltern, Geschwister und auch ihre Freunde hatten von da an die traurige Gewissheit, Emma ist querschnittgelähmt, vom 2. Halswirbel abwärts. Sie wird sich vermutlich nie wieder bewegen und selbstständig atmen können. Ausgebremst, nicht ausgegrenzt, Diagnose querschnittgelähmt ist heute das Domradio-Thema. Bei mir im Studio ist die Mutter von Emma, Sandra Merzokat. Frau Merzokat, als der Arzt sagte, es besteht noch Lebensgefahr, wie war das für Sie?
Also erstmal an dem Tag, als das passierte, wurden wir angerufen, es ist was Furchtbares passiert und der Rettungshubschrauber ist da und da war klar, dass was Schlimmes passiert ist, aber trotzdem war ich eigentlich immer der Meinung, das wird wieder, weil es ist immer im Leben alles wieder gut geworden und dann kamen wir halt im Krankenhaus an und ich fragte dann den Arzt, und wie geht's jetzt weiter, wie sieht's aus, können wir jetzt zuher? Und dann sagte er ganz klar, es besteht noch Lebensgefahr, und das war ein Moment, das werde ich nie vergessen, das ist das Gefühl, das ist so präsent, als würde mir jemand bei lebendigem Leib das Herz rausreißen oder mit den bloßen Händen rausreißen, und das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Dann ja, sind wir ins Zimmer und dann lag die kleine Maus da, lag im Koma und es lag dort 3 Wochen auf der Intensivstation, und für mich war eigentlich immer klar, dass das wird wieder, und ich bin bei ihr und ich gebe ihr meine Liebe und ich berühre sie, und ich war gefühlt 24 Stunden bei ihr und eigentlich ja nur zum Essen und Schlafen nicht dabei. Und dass das tatsächlich so bleiben würde, war mir dann eigentlich erst in Bochum klar, als sie wieder transportfähig war und ins Querschnittszentrum verlegt wurde. Und
da kam dann der nächste Schlag für Sie.
Ja.
Und zwar hieß es dann ganz klar, querschnittgelähmt. Was passierte in Ihnen, als Sie das dann erfahren haben?
Es hieß dann, also gehen Sie davon aus, dass es so bleiben wird. Und ja, das war ein ziemlich herber Schlag. Davon bin ich nicht ausgegangen. Also wir haben immer, das war gar kein Thema für uns gewesen, dass das so bleiben könnte, sondern wir waren immer ganz gute Hoffnung, das wird wieder. Und ja, von da an war es klar, obwohl man das erste halbe Jahr eigentlich immer hofft, dass es wieder wird, weil sich da ganz viel tun kann, aber es tat sich nicht viel.
Wie ging es denn für Sie dann weiter?
Dann war ich mit der Emma ein halbes Jahr lang in Bochum im Klinikum. Unsere Familie, also meine anderen beiden Kinder, waren mit dem Papa zu Hause. Und Emma lernte wieder sprechen, also sie lernte wieder schlucken. Also all das war gar nicht mehr möglich gewesen. Und wir wussten auch eigentlich erst nach circa 4 Wochen, dass sie auch klar im Kopf sein würde. Auch das war alles nicht klar. Also sie konnte weder eine Miene verziehen, noch schlucken, noch irgendeinen Ton von sich geben. Und das war dann nach 4 Wochen irgendwann klar, okay, das wird wieder. Aber sie konnte noch nicht mal den Kopf rühren. Und das blieb dann auch so, bis wir nach Hause entlassen wurden.
Sie sind nach Hause entlassen worden. Wie lange hat das gedauert, bis Sie in Ihrem, jetzt sage ich mal, normalen Leben wieder angekommen und wieder klargekommen sind?
Das hat eine ganze Weile gedauert. Also erstmal wurde uns dann irgendwann im Krankenhaus klar, wenn wir jetzt nach Hause kommen, so in unserem Zuhause können wir so nicht bleiben, da muss was passieren. Wir müssen umbauen oder umziehen und die Möglichkeit haben wir eigentlich direkt weggeschoben, weil wir den Kindern, also auch den anderen beiden Kindern, ihr Umfeld erhalten wollten und nicht nochmal dann eine Belastung für alle mit reinbringen wollten. Naja, und dann haben wir in der letzten Phase, als wir im Krankenhaus waren, dann angefangen umzubauen und ja, dann haben wir unseren Nachbarn Michael Weichler getroffen, der
Ihnen sozusagen dann in dieser ganz argen Not unter die Arme gegriffen hat und wirklich auch vieles in Bewegung gesetzt hat.
Genau.
Und dann später ja auch die Stiftung gegründet hat. Darauf kommen wir dann an späterer Stelle auch zu sprechen. Können Sie heute anders an den Unfall denken? Was war passiert damals, dass es überhaupt so weit kam?
Ich war mit meinen 3 Kindern in den Ferien bei Verwandten und ich hatte mit meiner mittleren Tochter noch eine Freundin abgeholt und Emma hat auf einem Quad gesessen und ist unglücklich gefallen.
Wie geht Emma heute mit ihrem Schicksal um? Was hat sich geändert?
Also am Anfang war sie sehr, also als sie anfing, sich mit ihrer Situation auseinanderzusetzen, war sie sehr barsch. Also da gab es wenig Höflichkeiten. Entweder mochte sie die Menschen um sich herum oder nicht. Und heute ist sie doch etwas sanfter geworden. Sie lebt mit der Behinderung.
Wie wichtig waren und sind die Geschwister Katharina und Nikolas für Emma, um jetzt wieder auch im Alltag zu sein?
Die sind ganz wichtig. Also natürlich, ich meine, man muss sich nichts vormachen. Sie ist natürlich nicht mehr so viel unterwegs. Sie ist nicht mehr so viel mit Freunden unterwegs, wie es vorher gewesen ist. Natürlich hat sie Freunde und die kommen auch und das ist auch alles ganz toll. Aber ihr Lebensmittelpunkt ist die Familie und da sind die beiden Geschwister ganz, ganz wichtig.
5 Jahre nach dem Unfall, ihre Tochter ist Familie Merzog, hat in ihrem neuen Leben angekommen. Gemeinsam mit Michael Weichler haben sie vor 2 Jahren im November 2011 die Elfmeter-Stiftung gegründet. Und mehr zur Stiftung an späterer Stelle. Erst hören wir den Arzt von Emma vom Unfallklinikum in Bochum. Er selbst ist durch einen Unfall querschnittgelähmt. Welche Erfahrungen er mit seinen Patienten macht, mehr dazu gleich. Von einer Sekunde auf die andere ist das Leben so anders, wie man es sich niemals hätte vorstellen können. Diagnose querschnittgelähmt. In der Unfallchirurgie ist diese Diagnose fast alltäglich. Rund 1000 Menschen in Deutschland sind pro Jahr von diesem Schicksal betroffen. Etwa 120 Patienten behandelt alleine das Unfallklinikum Bochum-Bergmann-Heil jedes Jahr in der Abteilung für Rückenmarkverletzte. Einer der Ärzte ist Dr. Mirko Aach. Er hat auch Emma behandelt, als sie nach ihrem Unfall mit 8 Jahren in die Klinik kam damals und diese Diagnose bekam. Und Dr. Mirko Aach ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Dr. Aach.
Guten Tag.
Sie selbst haben Emma damals behandelt. Emma hat es sehr schwer getroffen. Wie war Emmas Diagnose nach dem Unfall?
Also es war eine Verletzung des Rückenmarks im Prinzip direkt zwischen dem Schädel und dem Beginn der Halswirbelsäule. Das ist sozusagen ja der Bereich, wenn es diesen Bereich trifft, der dafür sorgt, dass alle wesentlichen Muskelfunktionen unterhalb dieser Höhe inklusive Zwerchfell als wichtigstem Atemmuskel ausfallen und gleichzeitig auch alle Berührungen an Armen und Beinen und natürlich auch am Rumpf, am Bauch nicht bemerkt werden.
Emma ist Tetraplegikerin, also Tetra kommt von 4 und Plegi heißt aus dem Griechischen übersetzt Schlag oder Lähmung. Wie haben Sie denn Emma erlebt, ganz persönlich? Also was geht da auch in einem Arzt vor, wenn es dann ein Kind trifft?
Für uns sind natürlich Querschnittsverletzungen alltäglich. Das ist unsere Arbeit in dem Zentrum für Querschnittverletzte im Bergmannsheil. Wenn es natürlich Kinder trifft, ist es besonders dramatisch, insbesondere dann, wenn es eine Lähmung mit einer derartig dramatischen Ausprägung ist. Trotzdem war es auch im Fall von Emma so, dass ein extremer familiärer Rückhalt da war. Emma war natürlich am Anfang furchtbar schockiert, wie natürlich die ganze Familie drumherum auch. Sie hat am Anfang sicherlich auch sehr mit der Situation gehadert, weil natürlich die Geschwister drumherum unversehrt waren und sich ganz normal bewegen konnten. Das war sicherlich eine ganz, ganz schwierige Situation für Emma. Aber sie hat relativ rasch angefangen, das Leben zu bejahen und die Situation anzunehmen und war immer sehr zuversichtlich und durchaus auch zu Späßen mit den Therapeuten, mit dem Pflegepersonal aufgelegt und manchmal auch ein bisschen zickig.
Das ist ja wahrscheinlich auch wichtig, um drüber hinwegzukommen, um einfach im Leben absolut zu bleiben.
Ja, absolut.
Wie wichtig ist es denn für solche Patienten, die von einem solchen Schicksal auch betroffen sind? Was ist auch wichtig für die Angehörigen?
Für die Angehörigen ist es im Prinzip wichtig zu sehen, dass die direkt Betroffenen im Prinzip das Leben wieder annehmen und versuchen, das Beste aus dieser Situation zu machen. Gerade wenn natürlich die eigenen Kinder verunfallen, ist es wahrscheinlich unbeschreiblich dramatisch. Da wird sich niemand in diese Situation hineinversetzen können, weil das gerade noch unversehrte Kind, was sich über den Hof tollt und spielt, liegt dann auf einmal beatmet auf einer Intensivstation. Ich glaube, da kann sich niemand hereinversetzen. Und wichtig für die Eltern ist dann letztendlich, dass die direkt Verletzten versuchen zu zeigen, komm, wir schaffen das zusammen und ich gebe mein Bestes und das stehen wir durch.
Sie sind ja jemand, der im Grunde genommen jetzt aus eigener Erfahrung spricht, denn Sie waren Sportstudent und hatten einen Unfall beim Sport mit knapp 26 Jahren. Heute sind Sie selbst im Rollstuhl. Sie haben dann Medizin studiert. Das ist 14 Jahre her inzwischen. Wie konnten Sie das Leben bejahen?
Ich habe relativ schnell im Krankenhaus festgestellt, einerseits, dass natürlich ein enormer familiärer Rückhalt da war, dass viel aus dem Freundeskreis kam und ich habe letztendlich mit meinen damaligen Mitpatienten einfach im Rahmen des stationären Aufenthalts schnell Spaß gehabt. Wir haben abends zusammengesessen, haben uns unterhalten, haben uns ausgetauscht, natürlich auch über die Betroffenheit, auf der anderen Seite aber eben auch festgestellt, dass Dinge genauso viel Spaß machen wie vorher.
Hilft es den Patienten, wenn sie einen Arzt haben, der ihr Schicksal teilt, sage ich jetzt mal?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe das. Ich hoffe, dass ich natürlich authentisch wirken kann und Ratschläge geben kann, die gut angenommen werden. Auf der anderen Seite liegt es natürlich im Empfinden der Patienten, ob sie diese Situation schön finden oder ob sie es vielleicht sogar auch eher ablehnen, direkt mit einer Endgültigkeit konfrontiert zu werden. Weil wenn der Arzt natürlich im Rollstuhl auf die Zukunft, impliziert das natürlich auch, der ist tatsächlich auch im Rollstuhl geblieben und wahrscheinlich passiert mir das auch.
Wie viel Hoffnung können Menschen mit Querschnittlähmung in die Forschung haben, dass sich doch etwas zum Positiven für sie ändert?
Es gibt relativ viele Forschungsansätze, die darauf abzielen, dass Rückenmark nach einer Unfallverletzung oder auch nach einer Verletzung durch eine Operation zum Beispiel zu behandeln. Stammzellen sind da sicherlich ein ganz wesentliches Thema oder eben andere Zellen, die möglicherweise als Nervenzellersatz dienen können. Das ist alles bisher rein experimentell. Es gibt vielversprechende Ansätze. Wann so etwas tatsächlich mal in Richtung einer Heilung eingesetzt werden kann, das ist sicherlich im Augenblick noch nicht zu sagen.
Gibt es etwas, was Sie am meisten ärgert, wenn Sie im Rollstuhl unterwegs sind, wo Sie sagen, da könnte man mal endlich dran denken in dieser Gesellschaft?
Teilweise ist es natürlich so, dass eine Barrierefreiheit in unserer Infrastruktur eben noch nicht gegeben ist. Es gibt per Gesetz sicherlich für alle Neubauten, insbesondere öffentliche Neubauten, entsprechende Maßgaben, dass so etwas so sein soll. Aber die Barrierefreiheit ist eben erstens in der Infrastruktur noch nicht angekommen und eben teilweise auch in den Köpfen der Mitmenschen nicht angekommen. Und das ist sicherlich mitunter ärgerlich.
Wie lässt sich wieder gut leben, auch im Rollstuhl? Sie sagen, das Leben ist nicht vorbei. Wieder Leben ist angesagt. Wie geht das bei Ihnen?
Einfach tatsächlich weiterleben und die Dinge, die man immer noch gut machen kann, auch einfach zu tun. Das kann einfach die Diskussion mit Freunden und Bekannten und der Familie sein. Das kann, was weiß ich, Fußballspiele anschauen sein. Das kann einfach ein Ausfüllen der Freizeit sein mit Dingen, die man tun kann, die schön sind. Es kann das Arbeiten sein. Das muss jeder für sich selbst erfahren. Auf jeden Fall gibt es ganz, ganz, ganz viele wesentliche Dinge, die man natürlich auch im Rollstuhl gut machen kann.
Dr. Mirko Aach ist Unfallchirurg am Klinikum Bochum und selbst querschnittgelähmt. Er hat Emma behandelt, als sie damals nach ihrem Unfall ins Klinikum eingeliefert wurde und auch erfuhr, dass sie querschnittgelähmt sein würde. Herr Dr. Aach, ganz herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch.
Gerne.
Und gleich erfahren wir, wie es zur Gründung einer Stiftung für Emma kam und was das Ziel dieser Elfmeter-Stiftung ist. Vor 5 Jahren ist der Unfall geschehen. Emma ist seither querschnittgelähmt. Ohne die Hilfe des Nachbarn oder der Nachbarn hätte für Emmas Familie vieles anders ausgesehen. Nicht, dass es auch mithilfe schwer genug war, aber nach und nach fand die Familie wieder in ihr Leben zurück. Und vor 2 Jahren haben Emmas Mutter Sandra Merzukat und Nachbar Michael Weichler eine Stiftung gegründet, um querschnittgelähmten Menschen zu helfen. Elfmeter-Stiftung, so heißt sie. Und die Stiftungsgründer sind heute meine Studiogäste. Herr Weichler, wie kam es zur Idee der Stiftung?
Über die viele Hilfe für Emma, wir haben insgesamt eine 3-stellige Anzahl an Aktionen gemeinsam mit dem Netzwerk durchgeführt. Hier auch meinen herzlichen Dank an alle Beteiligten, denn das war unglaublich. Sie haben alle ein Frontgesicht gesucht, das habe ich für mich gefunden. Ich habe sehr gerne geholfen und bedanke mich wirklich an dieser Stelle erstmal bei allen, die dort mitgeholfen haben, denn alle wollten helfen. Da ist eine Welle der Hilfsbereitschaft in Gang gekommen. Das war einfach unglaublich. Da haben Schützenvereine, Heimatvereine, Karnevalsvereine, Menschen haben auf Geburtstagsgeschenke verzichtet oder sind an Sparschwein gegangen. Das war einfach unglaublich. Oder haben Firmen-Events gemacht. Man kann es gar nicht alles aufzählen. Deshalb ein großes Dankeschön. Und über die Erfahrung, was eben alles notwendig ist und über auch die Summen, die dafür notwendig sind, kam natürlich auch über die Öffentlichkeitsarbeit unwahrscheinlich viele andere Anfragen, gerade an mich persönlich heran. Und es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, dort eine Absage geben zu müssen. Und dann in gemeinsamen Gesprächen mit Sandra, ihrer Familie und vor allen Dingen auch Emma, wurde es einem eben tagtäglich bewusster, es gibt auch andere, die Hilfe brauchen.
Herr Weichler, warum dieser Name Elfmeter-Stiftung? Frau Merzukat.
Ja, also da Emma ja der Auslöser letztendlich der Stiftungsgründung gewesen ist, habe ich dann einfach bei mir zu Hause am Küchentisch gesessen und überlegt, ja, welchen Namen könnte man finden, der irgendwas mit Emma zu tun hat, und da Emma halt zu dem Zeitpunkt, also vor dem Unfall, unglaublich gern Fußball gespielt hat, auch im Verein und eigentlich nur Fußball im Kopf hatte, bin ich dann irgendwann auf den Namen Elfmeter gekommen, weil der halt einfach die zweite Chance in sich trägt und
Sie hatten keine Vorstellung von dem Ausmaß, was Sie zu Hause dann erwarten würde. Sie wussten nur, dass Sie eine Menge Geld aufbringen müssen, um in der vertrauten Umgebung bleiben zu können. Was hat es Ihnen bedeutet, als Sie die Hilfe Ihrer Nachbarn, der Familie Weichler bekommen haben?
Da war erstmal ein ganz großes Gefühl davon, nicht allein gelassen zu werden. Und das war ganz unglaublich wichtig zu der Zeit. Also wir fühlten uns dadurch aufgehoben und die Situation war ja für uns so unbeschreiblich und wir sind nicht allein. Das war.
Herr Weichler, wie war das für Sie, als Emma aus dem Krankenhaus zurückgekommen ist und Sie haben das Kind dann sozusagen, das vorher ja herumgetollt ist, mit den anderen Fußball gespielt hat, querschnittgelähmt gesehen und erlebt?
Also mich hat es sehr, sehr betroffen gemacht. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, die ersten 2 Besuche bei der Familie und bei Emma. Ich konnte nicht länger als eine halbe Stunde bleiben, weil es mich so ergriffen hat. Und danach habe ich mich zu Hause im Arbeitszimmer eingeschlossen, damit mich meine Kinder nicht sehen. Und ich habe erstmal geheult wie ein Schlosshund eine halbe Stunde. Und dann habe ich jeweils stundenlang darüber nachgedacht, dass der Charity Walk sicher eine super Aktion ist, aus der Grundschule heraus Emmas Start zu unterstützen. Aber als Mensch, der mit Finanzen umgeht, wusste ich auch, das ist sehr wichtig, das ist ein guter Start, aber das ist nicht alles. Und ich stand auf der Kippe, sollte es das alles sein oder geht da nicht mehr? Und dann habe ich eben angefangen, herumzufragen in meinem Freundesbekanntenkreis, in der Firma, bei Geschäftskollegen, überall, wie man weiterhelfen kann. Und ich bin total überrascht worden, ja, wie viel Menschen eigentlich nur diesen einen Tropfen meiner Frage brauchten, um dann eigeninitiativ aktiv zu werden, um zu helfen.
Um in der vertrauten Umgebung mit Emma bleiben zu können, was musste denn dafür zum Beispiel umgebaut werden, Frau Merzuckert?
Also wir haben eine Wohnung im Hochparterre und das wäre auf Dauer unmöglich gewesen, Emma mit dem Rollstuhl also einfach nur in die Wohnung zu bringen. Da musste zum Beispiel ein Außenlift angebracht werden, der knapp 8.000 Euro zum Beispiel kostet. Das Badezimmer musste komplett umgebaut werden, weil Emma also nur liegend geduscht werden kann zum Beispiel. Das sind dann auch nochmal 10.000 Euro. Also das läppert sich dann alles. Ein Auto, damit wir als Familie einfach mobil weiterhin sind, musste ein größeres Auto angeschafft werden. Das Auto musste umgebaut werden, damit Emma mit dem Rollstuhl ins Auto kommt. Und ja, da kam eins zum anderen.
Emma selbst sagt von sich, ich bin nicht die Einzige, der so etwas passiert und die im Rollstuhl sitzen muss. Vor knapp 2 Jahren haben sie deshalb die Elfmeter-Stiftung als zweite Chance für rückenmarkverletzte Kinder offiziell vorgestellt und ins Leben gerufen. Was erhoffen Sie sich von der Stiftung?
Ja, wir erhoffen uns, dass wir eben weiteren Kindern, weiteren Familien helfen können, indem wir ihnen im Wesentlichen die wirtschaftliche Last nehmen, aber auch eben gerade durch die Erfahrung von Sandra und ihrem Mann mit den ganzen Umbauten und eben auch jetzt das Leben seit über 4 Jahren in der umgebauten Wohnung, ja, dass sie eben dort ganz viel Erfahrung gesammelt haben, was eben sinnvoll ist und weniger sinnvoll ist, um eben auch hier Unterstützung bieten zu können.
Sie haben für Ihre Stiftung inzwischen Persönlichkeiten aus Sport, Medien, Wirtschaft und auch Kultur begeistern können und Sie haben sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht und hoffen, mit Ihrer Arbeit auch anderen betroffenen Familien einen Teil der Last zumindest abnehmen zu können. Wie zum Beispiel, was ist da wichtig, Herr Weichler?
Ja, da sind zum einen die Dinge wichtig, die Frau Merzuckert gerade schon aufgezählt haben, die Umbauten. Aber was eben auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass eben einfach der Alltag, gerade die Freizeitgestaltung, dass man eben nicht ausgegrenzt ist, sondern weiter mit dabei sein kann. Gerade so ein Transportmittel ist sehr, sehr wichtig. Und so ein Umbau von einem normalen Fahrzeug, wenn überhaupt ein Fahrzeug in der Größenordnung vorhanden ist, das kostet alleine schon wieder 10.000 Euro.
Frau Merzuckert, wenn Sie die Menschen beraten, gerade von Seiten der Stiftung, was brauchen diese Menschen, die von jetzt auf nachher aus ihrem Alltag gerissen werden?
Also die Erfahrung, die ich jetzt mit den Menschen gemacht habe, mit denen ich telefoniert habe, war einfach, dass die Menschen haben mir erzählt, weil sie wussten, wie sich das anfühlt. Und das ist im ersten Moment erstmal, glaube ich, das Wichtigste, dass man jemanden hat, der sich reinversetzen kann in die Situation.
Und geht es dann auch schnell um die Organisation, also zum Beispiel Versicherungen oder was auch immer? Ich stelle mir vor, dass das ja auch schwierig ist.
Ja, im Prinzip, also wir springen ja quasi ein, wenn keine Versicherung vorhanden ist. Und das ist, also wie bei uns selbst und wie wir dann auch erfahren haben, ganz oft der Fall, dass gar keine Unfallversicherung vorhanden ist, dass beim Sportunfall oder beim Schwimmunfall zum Beispiel auch gar keine Haftpflichtversicherung eintritt oder so. Und dann muss man halt schauen, wie man selbst klarkommt. Und die Krankenversicherung gibt halt pro Jahr, pro Umbaumaßnahme 2.500 Euro. Das ist zwar auch viel Geld, aber es nutzt dann in dem Moment nicht so viel, wenn man eigentlich alles sofort braucht und nicht erst im Laufe der Jahre.
Stadthoffend sind Sie ja inzwischen, wie Sie sagen, realistisch optimistisch geworden, dass die Wissenschaft eines Tages querschnittgelähmten Menschen helfen kann. Mit Ihrer Stiftung wollen Sie genau das ja auch bezwecken. Wie sieht Ihre Hoffnung aus?
Ja, meine Hoffnung ist, dass das tatsächlich eines Tages klappt, dass irgendwann einmal jemand die große Entdeckung macht und weiß, wie Querschnittslähmung heilbar ist. Das ist natürlich die ganz große Hoffnung.
Wenn Nachbarn helfen, wird die Last auf mehrere Schultern verteilt. Zum Beispiel auch die finanziellen Sorgen, die auf einer Familie lasten, zu der plötzlich ein querschnittgelähmter Mensch dazugehört. Nur so konnte auch Familie Merzuckert sich wieder voll und ganz der Familie widmen und auch der Bewältigung der neuen Lebenssituation mit Emma. Alles andere als einfach. Was wir alle dazu tun können, mehr dazu gleich. Domradio, das Thema ausgebremst, nicht ausgegrenzt, Diagnose querschnittgelähmt. Die einen starren auf sie, die anderen wenden sich ab. Behinderte Menschen erleben das häufig als entwürdigend. Dabei ist das oftmals keine Abneigung, als vielmehr die Angst, etwas falsch zu machen. Im Domradio-Thema ausgebremst, nicht ausgegrenzt, Diagnose querschnittgelähmt haben wir mal gefragt, wenn Sie auf behinderte Menschen treffen, wie geht es Ihnen da?
Für mich kein Problem. Also ich habe das im familiären Umfeld und ja. Völlig normal.
Das ist das Thema der Gleichberechtigung. Jeder ist gleich, ob Mann, ob Frau, ob behindert, religiös. Man geht einfach respektvoll miteinander um.
Manchmal Unsicherheit. Ich kann mich an eine Szene aus der Schule erinnern. Da hatten wir auch Mädchen, die hatten kurze Arme und wir hatten Sport und ich hatte eine Flasche zu trinken dabei und wusste nicht, soll ich ihr das jetzt anbieten oder muss ich ihr helfen? Und dann habe ich die Flasche lieber gar nicht ausgepackt.
Ich bin völlig entspannt, weil wir haben in unserem Ort behinderte Menschen. Die kommen toll mit ihrem Alltag zurecht und ich finde das klasse.
Ist jetzt nicht irgendwie komisch für mich oder so. Klar guckt man dahin, aber gehört halt dazu.
Wenn Behinderte irgendwie in die Bahn einsteigen wollen oder so, dann mache ich das natürlich. Dann hilft man da ja natürlich gerne. Und wenn man auch sieht, dass man irgendwie oder dass sie diskriminiert oder gemobbt werden, dann tut einem das auch irgendwie weh. Und jeder kann ja auch in diese Lage irgendwie kommen, dass irgendwas passieren kann, dass man irgendwie im Rollstuhl sitzt oder was auch immer.
Frau Merzekert, Emma sitzt im Rollstuhl, liegt eigentlich viel mehr im Rollstuhl, weil sie Tetraplegikerin ist und wirklich sehr schwer getroffen. Wie erleben Sie das, wenn Sie mit Emma unterwegs sind? Wie reagieren die Menschen?
Also Emma sitzt schon im Rollstuhl, das schon. Sie ist natürlich besonders hart getroffen, dadurch, sie hat noch die Beatmungsmaschine dabei, sie hat einen Schlauch am Hals und wir versuchen das zwar so möglichst zu kaschieren, dass das nicht ganz so auffällt, aber natürlich schauen die Leute, das ist Neugier, ja klar, es ist halt etwas völlig, etwas, was bei jemand, der völlig aus der Norm fällt und da guckt man schon aus Neugier, aus Betroffenheit und ich glaube, mich trifft das mehr. Ich glaube, Emma blendet das mittlerweile aus. Also sie weiß, dass die Leute gucken, aber sie blendet das aus.
Wenn jemand sehr betroffen reagiert, was machen Sie da?
Wir gehen da sowieso so damit um, dass wir, weil wir ja wissen, wie dass Emmas Anblick die Leute betroffen macht, dass wir ganz bewusst, ganz offen und auch fröhlich nach außen gehen. Also wenn wir essen gehen, dann ist das meistens sehr lustig bei uns am Tisch und um halt auch zum Beispiel den Kellnern diese Distanz zu nehmen und dann merken wir auch, wenn wir das so machen, dann sprechen die auch tatsächlich Emma persönlich an und das ist nicht so, wenn man halt das Ganze so bierernst nimmt und ich glaube, dadurch kann man den Leuten die Betroffenheit und diese Distanz, die sich da aufbaut, nehmen und das versuchen wir ganz, ganz bewusst.
Wie können wir alle in der Gesellschaft besser reagieren? Was würden Sie sich wünschen?
Ich glaube, das ist schwierig. Also ich bin ja, also wir waren ja vorher auch nicht anders. Also ich habe auch behinderte Menschen nicht wirklich wahrgenommen. Ich habe Rollstuhlfahrer nicht wirklich wahrgenommen. Und ich kann einfach nur an alle appellieren, sich zu trauen und diese Berührung oder die Begegnung mit Behinderten oder anders Menschen, die halt anders sind, einfach zuzulassen und da keine Angst vor zu haben.
Wie wir alle auf Menschen mit Handicap reagieren, das haben wir im Domradio-Thema ausgebremst, nicht ausgegrenzt, Diagnose querschnittgelähmt gefragt. Und gleich sind wir mit einem Theologen und Seelsorger verbunden, der erzählt, wie Menschen mit ihrem Schicksal hadern, die Diagnose querschnittgelähmt in der Klinik bekommen und was ihnen hilft, wieder Lebensmut zu fassen. Domradio, das Thema ausgebremst, nicht ausgegrenzt, Diagnose querschnittgelähmt.
Ein behindertes Kind ist ein Engel mit einem gebrochenen Flügel, der deswegen auf der Erde leben muss.
Wut, Angst und Ungewissheit. Und wie geht es weiter? Das ist die Frage, die sich die Menschen häufig am Anfang stellen, dann, wenn sie erfahren haben, dass sie ein Leben lang vermutlich querschnittgelähmt bleiben. Jan Zablocki ist Seelsorger und Pfarrer an der Unfallklinik in Duisburg. Er erlebt nicht selten, dass gerade auch junge Menschen am Anfang völlig ausrasten, wenn sie die Diagnose querschnittgelähmt bekommen. Schönen guten Tag, Herr Zablocki.
Einen guten Tag.
Was geht in den Menschen vor, die unmittelbar nach dem Unfall diese Diagnose bekommen? Was ist da sozusagen die erste Phase?
Also das ist total individuell, aber die erste Phase ist natürlich Enttäuschung, Wut, Angst. Und das sind die Gefühle, die man einfach nicht ausschließen kann. Die Menschen sind einfach betroffen, ganz tief oft. Und die wissen nicht weiter, wie das weitergeht. Ne?
Sie sagen, diese Menschen sind dann oft auch sehr unterschiedlich zu erreichen, manche sehr schwer nur. Wie merken Sie das?
Ja, das ist natürlich je nachdem, wie die auf den Seelsorger reagieren, beziehungsweise das alles mit eigenen Glauben und Erfahrungen verbinden. Die sind oft auf Gott wütend und natürlich die Fragen, warum, weshalb und wieso. Ne? Und natürlich, das sind die Menschen, die oft nicht weiter wissen, wie überhaupt man mit Gott sprechen kann. Und die mehr an Glauben hängen oder sich klammern, die suchen Antwort, wie kommt das weiter? Wahrscheinlich kann mir Gott helfen und wahrscheinlich kann ich auch dort Hilfe auch erfahren.
Was sagen Sie diesen Menschen, die sozusagen von Gott eine Antwort haben möchten, die hadern mit ihrem Glauben und trotzdem bei ihrem Glauben bleiben wollen?
Ja, natürlich dann, ich glaube, in der ersten Phase ist das Wichtigste bei den Menschen auszuhalten, dass sie sich aussprechen, dass sie sich wiederfinden in ganz völlig neue Situationen im Leben, dass die das sagen, was sie im Herzen tragen, was sie bewegt. Und im Grunde genommen, ich denke, dass die keine Antwort erwarten, beziehungsweise keine Hinweise. Die erwarten einfach, jemanden da zu spüren, der einfach für die da ist. Oft ist das so, dass die Angehörigen überfordert sind, auch mit der neuen Situation, und die da auch nicht so ganz klar mit der neuen Sache kommen. Und natürlich wichtig ist, dass die auch eine professionelle Hilfe von den Seelsorgern bzw. Psychotherapeuten auch erfahren und vor allem einfach dabei sein.
Sie sagen, diese Menschen müssen sich wiederfinden oder müssen sich finden. Was heißt das denn, den Weg zu sich wiederfinden? Wie geht das?
Ja, die Menschen wollen einfach normal sein, sozusagen, in Anführungszeichen. Also die wollen einfach normal reagieren, die wollen auch normal leben, die wollen einfach normal spüren, fühlen, und aber die kennen nicht. Und natürlich in dieser neuen Situation können sich irgendwelche Vorstellungen machen oder haben irgendwelche Erwartungen, vor allem von der Genesung, die hoffen, dass das doch wieder gut wird, dass die wieder auf die Beine kommen. Aber wenn das alles so weit ist, dass man endgültig erfährt, nein, das geht nicht, dann fängt ein Prozess, der nächste Prozess, und zwar sich einfach mit der neuen Situation bekannt zu machen, näher zu kommen, sich anschauen, und dann ist natürlich auch immer wieder tief und Höhe und Erfolg und wieder Misserfolg, und das sind solche Sachen, dass man überhaupt nicht vorher sehen kann.
Wie machen Sie als Seelsorger diesen Menschen Hoffnung, dass sie wieder ins Leben zurückfinden? Ich habe mit Ihnen gesprochen, Sie haben gesagt, Sie kennen den Film Ziemlich beste Freunde. Wie wichtig ist das zum Beispiel, auch Humor mit reinzubringen? Ist das ein wesentlicher Faktor?
Ja, das ist sehr wichtig, ja. Das ist einfach die Menschen wahrnehmen, wie die sind eigentlich. Nicht nur Krankheit und Mitleid sehen bzw. vermitteln, sondern einfach bei denen sein und der Menschen sehen. Und die Menschen fühlen und spüren genauso wie wir, gesunde Menschen sozusagen. Und die Menschen haben auch Gedanken genauso wie wir. Die haben auch Träume, die haben auch Hoffnungen und verschiedene andere Sachen erleben, die genauso wie wir. Und natürlich, wenn ich bei den Menschen bin, dann muss ich mit denen sprechen, genauso wie mit jedem, der auf der Straße da ist. Also ganz normal betrachten. Das ist Mensch mit Gefühlen, Mensch mit natürlich ganz neue Situationen, auch mit einer tragischen Erfahrung, aber das ist der Mensch, der auch seine Gefühle auch ausdrücken kann.
Wie erleben Sie das als Seelsorger? Wie wichtig sind da Familie, Eltern, Geschwister und auch Freunde?
Das sind auch wieder verschiedene Phasen. Am Anfang kommen die viele zu Besuch, die Eltern sind überfordert oft, wenn das zum Beispiel irgendwelche Jugendlichen trifft, die sind verzweifelt, die wissen nicht, was weiter, Ausbildung, Schule, Studium und so weiter geht, wie das weiter auch im Leben überhaupt geht. Und vor allem ist aber wichtig, den Leuten zu näher zu bringen, dass die selbstständig sein können, dass die auch selbstständig sein wollen in der Zukunft, dass sie auch eigenes Leben leben wollen. Und das natürlich für die Eltern ist sehr, sehr, sehr lange Phase, das alles zu verarbeiten. Und für die Freunde ist auch sehr wichtig, dass sie sich auch umstellen. Jetzt ist was anders, jetzt können wir beistehen. Und sehr oft ist das so, dass sie Freundschaften untereinander schließen. Zuerst suchen die Kontakt mit den Betroffenen, mit Querschnittgelähmten, wenn das geht. Und wenn jemand dazukommt, von außen, von alten Freunden, die beistehen, das ist unheimlich wichtig.
Ne? Gibt es denn Menschen? Gibt es denn Menschen mit einer Querschnittlähmung, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben sind aus Ihrer seelsorgerlichen Arbeit?
Ja, das gibt es einige, die ich getroffen habe. Zum Beispiel, ich habe einen jungen Mann getroffen, der immer wieder im Krankenhaus landet. Der ist auch seit einigen Jahren schon im Querschnitt. Und doch hat er seinen Weg gefunden und der ist ein ganz fröhlicher Mensch, ganz offener Mensch, gläubiger Mensch auch. Der hat auch natürlich seinen Glauben auch im Krankenhaus weiter gelebt und lebt. Er hatte Kommunion empfangen und Sakramente immer wieder. Und ich habe gesehen, dass der auch Witze erzählen kann, dass der einfach Lust im Leben hat und natürlich dann auch Zukunft sieht. Und beruflich hat sich auch umgestellt. Und das ist sehr, sehr vieles Positives, was ich bei ihm erlebt habe. Der hat natürlich erzählt, was die verschiedenen Phasen betrifft, dass er auch ganz tief war und ganz, ganz am Ende. Aber jetzt hat er Zukunft und das hat er von der Zukunft auch oft gesprochen.
Jan Zablocki, Seelsorger und Pfarrer an der Unfallklinik in Duisburg. Vielen Dank. Sich abfinden, wieder etwas unternehmen, umschulen und neue Pläne schmieden. Das zeigt, dass Menschen mit der Diagnose Querschnittlähmung das Schlimmste überstanden haben. Manche bleiben aber auch in ihrem Leid gefangen. Das ist verständlich. Für andere aber manchmal alles andere als leicht, dann auf sie zuzugehen. Wie Betroffene es den anderen erleichtern könnten, auf sie zuzugehen, mehr dazu gleich. Es ist nicht leicht, für beide Seiten nicht. Da sitzt ein Mensch im Rollstuhl oder ist gar ganz körperlich gelähmt. Dass es da manch Außenstehendem das Mitleid und die Unsicherheit vielleicht in die Glieder treibt, ist verständlich. Auch wenn es den Menschen mit der Beeinträchtigung in diesem Moment alles andere als hilft. Wir haben die Menschen in Köln mal gefragt, was können behinderte Menschen tun, um es denjenigen, die ihnen begegnen, einfacher zu machen.
Das weiß ich nicht. Die Behinderungen sind auch so individuell, dass man da eigentlich kein allgemeines Rezept nehmen kann. Einfach jeder akzeptiert den anderen von beiden Seiten und dann ist gut.
Das ist schwierig, ich glaube, es kommt darauf an, was die für Behinderungen haben. Je nachdem können sie sich ja nicht großartig anders verhalten, dann steht da von denen eher wenig Handlungsbedarf, denke ich, eher von den Nichtbehinderten.
Dass wir die gar nicht so behandeln oder auch nicht so sehen, als ob sie behindert sind. Oder uns einfach trauen, ihnen was zu reichen und dann eben damit umgehen, wenn die sagen, hilf mir.
Ich denke eher, die Unbehinderten müssten sich so einrichten, dass sie mit den Behinderten gut zurechtkommen.
Ich glaube einfach, indem wir gelernt haben, im Alltag mit denen klarzukommen. Das hat uns allen ein ganzes Stück weitergebracht und ich finde das klasse so.
Klar, man kann dann so viel reden, wie man möchte und auch hören, aber wenn man wirklich in der Klasse sitzt mit anderen und dann merkt, boah, guck mal, die sind ganz normal und wir helfen denen, das ist super, das wird, glaube ich, am meisten auch was bringen.
Frau Merzucker, Sie selbst wollten gerne diesen Punkt ansprechen. Was können behinderte Menschen tun, um es den anderen leichter zu machen, auf sie zuzugehen? Ist das denn nicht anmaßend, das von denjenigen abzuverlangen, die mit ihrem Schicksal ohnehin schon ein richtig schweres Paket zu tragen haben?
Also es hängt sicherlich vom Grad der Behinderung oder von der Besonderheit der Situation, in der sich der Mensch befindet, aber wir haben halt einfach die Erfahrung gemacht, dass uns oder der Emma ganz oft betroffen begegnet wird. Und dieses Gefühl ist eher unangenehm. Also empfinde ich so. Dass dann ist es Also wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir einfach offen sind und wenn wir das Gefühl von Normalität vermitteln, dass es den Menschen dann einfacher, leichter fällt, auf uns zuzugehen und dass dann wie auch so wie so ein Stein vom Herzen fällt und das ist dann erleichtert einfach das Umgehen miteinander.
Sie waren heute 5 Jahre nach dem Unfall mit Emma auch wieder in den Urlaub nach Italien, haben Sie mir erzählt. Wie machen Sie das da?
Ja, da hatten wir genau die Situation, dass wir in Italien im Urlaub waren, wo wir halt vor dem Unfall auch schon einige Male waren und die Vermieter dort kannten Emma von ganz klein auf und wir wussten, wenn wir dorthin kommen, das wird, wir konnten das auch auf Italienisch und Englisch nicht so toll erklären, was die tatsächlich erwartet. Und uns war klar, dass da ganz große Betroffenheit herrschen würde. Und ich habe dann da immer gesagt, pass mal auf, wenn dann die Piera, so heißt unsere Vermieterin, wenn die dann um die Ecke kommt, das ist eine alte Dame, dann lachst du einfach immer. Und das hat sie dann wirklich gemacht und die Piera, die ist so rührend mit ihr umgegangen und das hat wirklich geholfen. Und das macht es für beide Seiten einfach angenehmer.
Herr Weichler, wie haben Sie das erlebt, als Sie Emma dann wieder begegnet sind nach dem Unfall, nachdem sie aus dem Krankenhaus zurückkamen? Und auch wenn Sie jetzt Kontakt mit Menschen haben, die Beeinträchtigungen haben, wie erleben Sie das? Können Menschen Ihnen das erleichtern?
Als ich Emma das erste Mal nach dem Unfall gesehen habe, das hat mich sehr, sehr betroffen gemacht. Aber man muss sich das eben auch so vorstellen, sie sitzt im Rollstuhl, der Kopf wird gehalten, also man nimmt es optisch eben auch sehr stark wahr. Emma hat mir aber persönlich sehr, sehr geholfen, dass ich mit Behinderung, auch mit Menschen, die andere Behinderungen haben, egal wo ich sie treffe, am Arbeitsplatz oder in der Stadt oder wo immer ich mich bewege, dass ich viel leichter und wirklich viel normaler damit umgehe.
Was könnten behinderte Menschen Ihrer Meinung nach tun, um es Menschen in ihrer Umgebung leichter zu machen, damit sie es selbst auch leichter haben? Frau Merzogat, Sie haben ja schon gesagt, wie Sie damit umgehen, aber es gibt ja nun wirklich auch ganz zahlreiche unterschiedliche Arten von Behinderung. Was denken Sie, was ist da grundsätzlich vielleicht wichtig?
Ja, ich glaube, sich grundsätzlich nicht zurückziehen und das ist natürlich wäre der einfachste Weg. Ja, sich der Situation einfach nicht zu stellen und sich zurückzuziehen und einfach den anderen Menschen auch die Chance geben, sich damit auseinanderzusetzen und diesen Stein, den man vielleicht in der Magengrube hat, loszuwerden. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Wechsel. Also da können sich beide Seiten helfen. Ich glaube nicht, dass das nur von Seiten der Nichtbehinderten notwendig ist, sondern von beiden Seiten.
Wir haben ja gerade von dem Seelsorger am Klinikum erlebt oder erfahren, wie wichtig es ist, aus sich herauszugehen, sich nicht abzuschotten. Kennen Sie das auch? Haben Sie das mit Emma auch erlebt? Haben Sie solche Phasen erlebt, wo dann Emma auch allmählich zum Beispiel ja aufgemacht hat innerlich?
Also es ist schon so, dass natürlich aufgrund der Höhe von Emmas Verletzung sie nicht an allen Dingen teilhaben kann. Der ganze Tagesablauf ist natürlich sehr verlangsamt und sehr viel Planung verbunden. Und trotzdem schauen wir halt, dass wir bestimmte Dinge halt auch mit der Familie machen und dass wir rausgehen. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt dauergrinsend durch die Gegend gehen. Also wir haben schon auch durchaus traurige Phasen und traurige Gespräche. Aber es ist, wie Dr. Arif auch vorhin schon sagte, es ist wirklich wichtig, dass man sich Dinge erhält, die einem Spaß machen und die einem Freude machen und die gemeinsam auch macht.
Was können behinderte Menschen ihrerseits tun, um es uns anderen einfacher zu machen, auf sie zuzugehen? Ausgebremst, nicht ausgegrenzt, Diagnose querschnittgelähmt. Das ist unser Thema heute. Wir gehen gleich mal in eine Schule, wo das Aufeinanderzugehen gar kein Thema mehr ist. Die integrative Gesamtschule in Köln-Hohlweide unterrichtet behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam. Warum das wichtig ist und wie das die Schüler erleben, mehr dazu gleich. Sie sitzen im Rollstuhl, hören schlecht oder sind massiv lernbehindert. Doch statt auf eine eigene Schule zu gehen, lernen sie mit gesunden Kindern zusammen. Integratives Schulsystem nennt man das. Astrid Schulze arbeitet an genau so einer Schule, der Gesamtschule Köln-Hohlweide. Und Carla Osinski hat diese Schule besucht.
Manchmal ist es ganz schön turbulent in den Klassenzimmern der Gesamtschule Hohlweide. Hier ist es während des Unterrichts nicht immer mucksmäuschenstill. Während des Unterrichts darf leise getuschelt werden. Seit 27 Jahren unterrichtet die Gesamtschule Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung zusammen. In diesen Jahren hat sich viel am Unterrichtskonzept verändert, erklärt Lehrerin Astrid Schulze.
Unsere Gesellschaft stellt sich ja inzwischen einem anderen Auftrag, ja, zu überlegen, was braucht denn die Gesellschaft und in dem Zusammenhang auch die Schule, dass sie sich so formiert, dass alle an Bildung teilhaben können, ohne dass man sagt, es gibt eine Normgruppe und dass alle gleichberechtigt teilhaben können, alle sich dort auch wohlfühlen in der Schule und im Schulleben ankommen.
Es geht also um Inklusion. Darum, die Schüler nicht nach ihren Eigenschaften und Äußerlichkeiten zu beurteilen und ihnen mit Vorurteilen zu begegnen, sondern einen ganz gewöhnlichen Alltag mit ihnen zu leben. Es gibt viele Wege, das zu erreichen. In der Gesamtschule Hohlweide beginnt dieser Weg schon im Klassenraum.
Wir können aus den Erfahrungen des gemeinsamen Unterrichts viel ziehen. Bei uns hat das Arbeiten in Tischgruppen eine große Tradition. Das heißt, in Vierergruppen sitzen Kinder zusammen. Die jungen Mädchen sind gleich verteilt, aber auch die Stärken und Schwächen in den Fächern oder was man an Sozialkompetenzen mitbringt. Da gucken wir, dass eine Tischgruppe so zusammengesetzt ist, dass sie arbeits- und teamfähig ist.
Doch auch außerhalb der Tischgruppen wird daran gearbeitet, dass das gemeinsame Lernen von den Schülerinnen und Schülern reibungslos funktionieren kann. Jeder Jugendliche wird mit seinen Stärken und Schwächen wahrgenommen.
Wir haben das Konzept noch erweitert um das Modell des kooperativen Lernens, was den Kindern noch mehr Struktur vermittelt. Denn wir wissen heute, dass viele Kinder von Anfang an nicht mehr mitbringen, was man zum gemeinsamen Lernen braucht. Also ein Beispiel ist, dass die Kinder lernen können, wie kann ich denn zuhören? Zuhören ist was ganz Wichtiges, um gemeinsam miteinander zu arbeiten. Und da haben wir Lehrgänge, wo die Kinder über einen längeren Zeitraum die Möglichkeiten haben, diese Kompetenzen zu erlernen.
Wenn junge Leute mit verschiedenen Meinungen und Hintergründen aufeinandertreffen, kommt es natürlich auch mal zum Streit. Das ist an einer integrierten Gesamtschule genauso wie an anderen Schulen. Astrid Schulze, die Koordinatorin des gemeinsamen Unterrichts an der Gesamtschule, erzählt.
Wir haben natürlich hier an unserer Schule auch Konflikte und es gibt Streitereien. Wir beobachten aber nicht, dass man das den Gruppen zuordnen kann. Also wir sehen nicht, Schüler und Schülerinnen mit Behinderung haben mehr Konflikte, sondern das verteilt sich gleich und das bekommen wir auch rückgemeldet von Besuchern. Besucher melden häufig zurück, dass sie doch erstaunt sind, dass sie manchmal gar nicht sehen, wer sind denn die Kinder mit Behinderung.
Auch die Schüler unterscheiden das oft nicht mehr. Für sie ist der gemeinsame Unterricht zum Alltag geworden, auch mit den Streitereien. Aber die Vorteile überwiegen.
Dass es einfach positiv ist zu sehen, anderen Leuten helfen zu können und halt auch Hilfe von anderen zu bekommen. Also dass du halt neue Persönlichkeiten auch siehst, die Schwierigkeiten in gewissen Unterrichtsteilen haben und dass du denen halt helfen kannst und dann sehen kannst, dass du denen geholfen hast, die einzubringen.
Ich habe nur positive Erfahrungen eigentlich damit gemacht, weil man auch immer was zu tun hatte. Also selbst wenn man viel schneller gearbeitet hat, als zum Beispiel sein Tischnachbar, hat man dem halt danach geholfen. Ja, deswegen ist es eigentlich nur positiv. Mir ist in Erinnerung.
In der Grundschule war halt alles harmonisch, da war alles perfekt eigentlich. War eigentlich diese Vorzeigeklasse, Integration ist eigentlich super gelaufen. Und halt in der 5. Klasse kamen wir dann halt mit einem Jungen in die Klasse, der halt extrem aggressiv war. Man hat natürlich versucht, irgendwo den zu beschützen, aber man ist auch selber mit dem sehr oft in Konfrontation geraten.
Die Hörschädigung, also dass ich Hörgeräte habe und dann schlechter Hörer als die anderen. Und dann halt nicht alles verstehe. Man hat halt, wenn man was nicht verstanden hat, von den anderen halt Hilfe bekommen. Und die haben halt Rücksicht auf einen genommen, sind auf einen eingegangen und haben auch einen so angenommen, wie man halt ist.
Helfen können denen, die sich nicht so selbstverständlich bewegen können, das sind positive Erfahrungen für Kinder und Jugendliche an der integrativen Gesamtschule. Und so angenommen zu werden, wie man halt ist, das ist für die, die das Handicap haben, das Wichtigste. Wie es vielleicht erst gar nicht dazu kommt, dass junge Menschen einen Unfall haben, der sie ein Leben lang zeichnet, darüber reden wir gleich. Niemand ist davor gefeit, jeden kann es treffen. Der Sprung in einen unbekannten See, ein Absturz beim Paragliding und viel alltäglicher, ein Unfall im Straßenverkehr, im Beruf oder auch zu Hause. Das sind die häufigsten Ursachen für eine Querschnittlähmung. Meist ändert sich damit das Leben der Betroffenen von einer Sekunde auf die andere. Etwa 80.000 Menschen leben in Deutschland, die querschnittgelähmt sind. Die Deutsche Stiftung Querschnittlähmung, kurz DSQ, hat eine Kampagne zum Schutz gegen Querschnittlähmung an Schulen gestartet. Und Marco Kaltenhäuser ist der Projektleiter der Kampagne. Schönen guten Tag, Herr Kaltenhäuser.
Hallo, Frau Weiß.
Was erzählen Sie den Jugendlichen in den Schulklassen? Wie kommt es zu Querschnittlähmungen?
Also wir möchten mit unserer Kampagne versuchen, Schüler oder Jugendliche zu sensibilisieren, bestimmte Gefahrensituationen besser einschätzen zu können. Also ungefähr 2/3 aller Querschnittlähmungen entstehen ja durch Unfälle und viele davon werden vermeidbar. Und genau hier setzt die Kampagne an. Also als Beispiel, Sie haben es auch gerade gesagt, der Sprung ins unbekannte Gewässer. Man geht immer noch davon aus, dass fast 100 Personen pro Jahr eine Querschnittlähmung erleiden aufgrund eines solchen Sprungs. Und genau hier möchten wir ansetzen, wir möchten jetzt nicht die Schüler von einem Sprung abhalten, sondern wir möchten die Schüler anregen, aus dem unbekannten Gewässer ein bekanntes Gewässer zu machen.
No risk, no fun, mit Fragezeichen, so heißt genau. Ihre Kampagne. Und Sie bezweifeln also ganz klar, dass Risiko und Spaß zusammengehören.
Wir meinen eben, dass der Spaß nicht reduziert wird, wenn man einfach vorher prüft, ob das Wasser auch tief genug ist. Mhm. Also wir möchten nicht die Freizeitaktivitäten der Schüler einschränken, sondern nur den Blickwinkel erweitern.
Also Sie warnen junge Menschen vor Risiken, vor Sportarten, die besonders risikovoll sind. Welche sind das denn zum Beispiel? Welche typischen Gefahren bergen die?
Also wir möchten eigentlich nicht vor den Sportarten selber warnen. Es ist so, auch ein Klippenspringer, der springt da nicht irgendwo rein, sondern auch ein Klippenspringer, der betreibt diesen Sport schon länger oder der kennt ja auch die Gewässer, in die er springt. Und genau da möchten wir eben ansetzen. Also es sind schon diese Freizeitaktivitäten. Es ist eben schon so, dass die Querschnittlähmungen im Bereich der Freizeitaktivitäten zugenommen haben. Aber wir meinen eben, dass das oft, oder unsere Zielgruppe sind eben die Jugendlichen, die das mit überhöhtem Alkoholkonsum oder als Mutprobe machen.
Sie nehmen ja in die Schulen immer ein oder auch 2 behinderte junge Sportler mit, die querschnittgelähmt sind. Warum ist das wichtig?
Das ist für uns wichtig. Wir möchten, dass die Kampagne authentisch rüberkommt, dass auch die Berührungsängste abgebaut werden. Das merken wir am Anfang immer, oder am Anfang des Tages, dass die Schüler erstmal recht skeptisch sind, Rollstuhl und dann eben Betroffene. Und je länger der Tag geht, umso lockerer sind die Schüler dann auch.
Was machen Sie denn an solch einem Tag mit den Schülern, damit die wissen, was die Folgen sind und wie sie sich da auch schützen können?
Wir haben verschiedene Unterrichtseinheiten. Also wir sind den ganzen Vormittag an der Schule, machen das mit einer kompletten Jahrgangsstufe. Das sind dann immer 3 bis 4 Klassen oder auch mal 5 Klassen, je nachdem. Und dann durchläuft jeder Schüler 2 theoretische Einheiten. Das ist einmal die Unterrichtseinheit Arbeitsheft und dann Handicaps im Alltag. Also da wird über die medizinischen Hintergründe informiert oder auch verschiedene Übungen. Also das ist alles theoretisch. Und dann haben wir 3 Einheiten, die praktisch sind. Also die laufen dann ab mit den Betroffenen. Da haben wir einmal ein Rolli-Training. Das ist, damit die Schüler sich erstmal mit dem Rollstuhl vertraut machen. Dann haben wir ein Rolli-Parcours. Da werden Alltagssituationen nachgestellt. Und dann haben wir noch ein Rolli-Basketballspiel.
Das heißt, junge Menschen setzen sich selber in den Rollstuhl und betrachten von da aus den Alltag.
Genau. Mhm.
Ändert das denn etwas an der Einstellung der Schüler, also zum Beispiel auch nachhaltig in der Einstellung zu behinderten Menschen?
Ich meine schon. Also doch, man merkt es immer am Anfang vom Tag, die Schüler setzen sich zum ersten Mal in den Rollstuhl. Dann wird erstmal ein bisschen rumgeblödelt. Also das ist gerade bei den Jungs so. Dann bei dem Parcours merken die Schüler, wie anstrengend es ist, mit einem Rollstuhl eine Rampe zu befahren oder über einen Bordstein zu fahren. Und wenn die Schüler jetzt 2-3 Stunden wirklich in dem Rollstuhl sind, dann merken die auch, wie anstrengend es ist, überhaupt den Alltag zu bewältigen. Und ich meine, dass das auf jeden Fall nachhaltig in den Gedanken bleibt. Also wenn ich mich jetzt an meine Schulzeit erinnere, dann sind das bestimmte Tage, gerade eben diese besonderen Tage, an die ich mich immer erinnere, nicht der Alltag, der Schulalltag. Und ich denke auch, dass gerade dieser Projekttag in Erinnerung bleiben mir.
Ja. Mhm. Sie sind Ehrenamtlicher bei der Deutschen Stiftung Querschnittlähmung. Eigentlich sind Sie irgendwo ganz anders beschäftigt, nämlich in der Finanzdienstleistung. Warum machen Sie das?
Ich bin vor ein paar Jahren so reingerutscht. Also ich habe am Anfang geholfen bei technischen Sachen jetzt für die Stiftung. Ja, und dann bin ich so in das Projekt reingerutscht, weil es mir Spaß gemacht hat. Und mittlerweile, also es war auch bei mir so, dass ich am Anfang bei dem Projekt schon Berührungsängste hatte, aber ich habe die Betroffenen kennengelernt und habe mittlerweile recht gute Freunde auch gefunden. Also mir macht Spaß.
Damit es erst gar nicht so weit kommt zur Querschnittlähmung, zählt die Prävention an Schulen inzwischen zu den wichtigsten Maßnahmen. Marco Kaltenhäuser ist Projektleiter der Kampagne No Risk, No Fun mit deutlichem Fragezeichen. Also ist Risiko wirklich nötig für Spaß? Und als Ehrenamtler arbeitet er für die Deutsche Stiftung Querschnittlähmung im Präventionsprojekt für Jugendliche mit. Herr Kaltenhäuser, danke für das Gespräch und alles Gute für Ihre Arbeit.
Vielen Dank.
Ausgebremst, aber nicht ausgegrenzt. Diagnose querschnittgelähmt, das war das Domradio-Thema heute. Was passiert mit einem Menschen und auch einer Familie, wenn diese Diagnose plötzlich das Leben bestimmt? Darüber haben wir gesprochen. Die heute 13-jährige Emma ist ein Mädchen, das dieses Schicksal mit 8 Jahren erlitten hat. Ihretwegen wurde dann auch die Elfmeter-Stiftung gegründet, weil Emma leidenschaftliche Fußballerin war und auch noch immer ist, mit dem Unterschied, dass sie selbst eben nicht mitspielen kann. Mit einem herzlichen Gruß Gruß an Emma, die uns heute auch zugehört hat, verabschiede ich mich heute von meinen Studiogästen, von Sandra Merzokat, der Mutter von Emma, und der stellvertretenden Stiftungsvorsitzenden der Elfmeter-Stiftung. Frau Merzokat, danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Und von Michael Weichler, dem Stiftungsratsvorsitzenden der Elfmeter-Stiftung. Er war der Nachbar, der damals unmittelbar nach dem Unfall von Emma alles in Bewegung gesetzt hat, um der Familie zu helfen. Herr Weichler, danke, dass auch Sie unser Studiogast heute im Domradio-Thema waren.
Herzlichen Dank und lieben Dank auch an meine Frau, ohne die das alles gar nicht möglich gewesen wäre.
Für die Hilfe von Menschen, die querschnittgelähmt sind und auch für die medizinisch-wissenschaftliche Forschung braucht die Stiftung natürlich finanzielle und auch aktive Unterstützung. Wenn Sie helfen möchten, dann können Sie das tun. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite unter domradio.de. Ein letzter Dank zum Schluss. Ideengeber der Sendung und mitgewirkt an ihr hat auch Adam von Schall-Riocourt, der heute leider nicht dabei sein konnte. Von dieser Stelle auch ihm herzlichen Dank und einen herzlichen Gruß. Und last but not least, schön, dass Sie dabei waren, wo auch immer Sie uns heute zugehört haben. Passen Sie auf sich auf. Tschüss, sagt Monika Weiß.
Du bist anders als die anderen, doch niemand versteht dich so wie ich. Du lachst anders als die anderen, doch niemand hört es so gern wie ich. Du kannst nicht sprechen wie die anderen, doch niemand versteht dich so wie ich. Du kannst nicht laufen wie die anderen, doch niemand trägt dich so gern wie ich. 1000 Dinge könnte ich hier schreiben, doch eines nur ist wichtig für mich. Du bist ein Teil von mir. Mein Ich. Viele bedauern dich, mein Kind, doch nur, weil sie so unwissend sind. Du bist anders als die anderen. Du bist ein ganz besonderes Kind.